Schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe überlegt, wann das letzte Mal war, wo ich hier war. Aber die Zeit fliegt vorbei. Von daher ist es schön, einfach euch alle zu begrüßen zu diesem Gottesdienst. Und die ganze Thema für diese Predigt heißt Der Fuchs und die Henne. Von daher wird es interessant, denke ich. Für einige Zeit habe ich ein Magazin, ein Zeitschrift gesehen, wo Iris Berben, die Schauspielerin, bekannt nehme ich an für alle hier, spricht über ihre Beziehung zu Jerusalem. Sie sagt, ja, sie hatte eine lange Beziehung mit dieser Stadt und mit dem Staat Israel. Ihr letztes Buch war mit vielen verschiedenen Fotos bestückt und sie hat Kommentare dazu geschrieben. Und der Titel von diesem Buch war Jerusalem als Gefühl. Jerusalem als Gefühl. Wir haben über Jerusalem heute Morgen gesungen, sogar die Melodie von einem sehr bekannten Lied aus Israel. Aber Jerusalem als Gefühl, was fühlt man eigentlich in Jerusalem? Oder heutzutage musste man sagen, was denken wir über die ganze Situation um Jerusalem herum. Das bringt viele, viele Gefühle hervor, unterschiedlich. Es zeigt uns wieder, dass Jerusalem und Israel einen zentralen Platz hat in unserer Weltgeschichte. Interessanterweise, es kommt immer wieder vor und heutzutage sehr, sehr brisant. Ich nehme erst an, wie wir uns fühlen über Jerusalem, hängt sehr von der Person und ihre persönliche Geschichte ab. Jesus hatte ebenso Gefühle für Jerusalem. Unser Text zeigt heute die tiefen Gefühle, die Jesus zu dieser bedeutenden Stadt hatte. Und unser Text ist aus Lukas Evangelium, Kapitel 13, Vers 31 bis 35. Etwas später sagten ein paar Pharisäer zu ihm, also zu Jesus, geh lieber fort von hier, wenn du am Leben bleiben willst. Herodes Antipas will dich umbringen. Jesus erwiderte, geht und sagt diesem Fuchs, dass ich heute und morgen weitere Dämonen austreiben und Menschen gesund machen werde und am dritten Tag wird mein Werk vollendet. Ja, heute, morgen und auch am Tag darauf muss ich meinen Weg gehen. Denn es ist nicht möglich, dass ein Prophet Gottes woanders als in Jerusalem getötet wird. Jerusalem, Jerusalem, du Stadt, die Propheten tötet und die Boten Gottes steinigt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln wie eine Henne, ihre Küken unter ihre Flügel birgt, aber du wolltest es nicht zulassen. Und nun, sieh doch, dein Haus wird veröden und du wirst mich nicht wiedersehen, bis du selbst rufst, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Es wird ein bisschen politisch zugehen in unserer Geschichte heute Morgen. Ich hoffe, dass ihr das aushalten könnt. Also wir müssen vieles in der politischen Welt aushalten. Und Jesus musste das auch aushalten. Beide Seiten, Herodes und eine bestimmte Zahl von religiösen Führern, dachten, wenn sie Jesus los wurden, hätten sie ihren Plan verwirklicht. Die Pharisäer und Herodes dachten untereinander, wir wollen miteinander kooperieren und uns gegenseitig austricksen, bis der Augenblick eintritt, an dem einer von uns erfolgreich ist gegenüber dem anderen. Also die haben einander ausgespielt in dieser Zeit von Jesus. Entweder beendet Herodes jegliche Protestbewegung, und wir sehen, wie das läuft in unserer Welt. Da brauchen wir keine Fantasie vorzunehmen. Oder eine rebellische Bewegung wird die römische Regierung überwerfen. Das sehen wir auch in unserer Welt. Und Jesus steht irgendwie im Weg beider Seiten. Und Jesus stellt sich standhaft gegen beide Seiten. Der Fuchs mag voller Tricks sein, doch verhält sich Jesus immer noch als Herr der Situation. Das müssen wir beobachten in dieser Zeit, wenn wir an Ostern denken und Karfreitag davor. Jesus ist noch Herr der Sache. Er steht fest da. Es ist nicht, dass irgendjemand ihn zwingt quasi. Er ist Herr, auch in dieser Lage. Und Jesus hier bestimmt die Zeit. Er entscheidet sich für seine Arbeit. Er definiert, wer er ist. Er lässt sich nicht von den Angriffen Herodes beeinflussen. Jesus war auch nicht blauäugig. Er hat wohl bewusst gut in seinem Gedächtnis, was mit Johannes der Täufer und den Einsatz von Gewalt gegen ihn, und er weiß, er steht als Nächster an der Reihe. Also wir merken diese Art von Sachen in unserer Weltgeschichte heute. Wenn einer von der Protestbewegung in Russland sozusagen sein Leben verliert, und wir haben die Beerdigung diese Woche wahrgenommen von Nawalny, man merkt, wie andere auch bewusst, wenn die protestieren, wissen, wie es mit ihnen auch gehen wird. Es ist keine Verschleierung der Lage. Jesus wird aber in dieser Geschichte nicht davonlaufen. Wenn wir dies in unsere Zeit übertragen, in Zeiten, wo die Regierungen dieser Welt uns unter Druck setzen wollen, und ich denke, wir werden vielleicht mehr Druck spüren in die nächsten Zeiten vor uns vielleicht, denn wir leben ja in solchen Zeiten, wo Druck kommt auf Christen. Ich habe einen Mann in meiner Gemeinde, der kommt aus Indien, er ist nicht immer da, aber öfters, und in Nordindien ist natürlich viel Christenverfolgung. Und wenn man überlegt, dass nur ein ganz Mini-Prozent von der ganzen Bevölkerung in Indien Christen sind, du fragst dich, warum? Und man muss sagen, weil die ganze Machtstruktur ist durch die Barmherzigkeit von Christen in Schwanken gebracht. Wenn du die Leute am niedrigsten Ort von dieser Skala befreist, durch das Wort Jesus, da bringst du die ganze Struktur im Wackeln. Und so müssen wir Jesus hier verstehen, was er auch tut. Wir müssen dann diese Muster von Jesus ein bisschen reflektieren und uns selber fragen, ob wir entscheiden können, welche Zeit es ist für uns. Statt unter Druck gestellt zu sein von der Umgebung, zu sagen, was ist meine Zeit? Wo stehe ich? Wir können entscheiden, welche Art von Arbeit dran ist. Wir definieren, wer wir sind. Nicht als Konsumenten, sondern als Christi-Nachfolger. Und das wird immer, glaube ich, noch mehr und mehr eine Notwendigkeit, unsere Position in dieser Welt zu beziehen, zu sagen, wer bin ich? Ich bin ein Nachfolger Christi. Das macht einen großen Unterschied. Aber in dieser Geschichte, auch nicht das politische System in Jerusalem wollte mit Jesus kooperieren. Nicht nur der Fuchs, auch die restliche Gruppe dort. Es ist interessant, dass Jesus hier in der Geschichte das Bild eines Fuchses und einer Henne gebraucht. Ein Fuchs würde natürlich zu gerne die Henne fangen und sie fressen. Wir kennen das. Doch die Leute in Jerusalem würden gern die Henne fortjagen in einen anderen Hühnerstall hinein. Wie kann es sein, dass die Pharisäer, wenn man das liest, Jesus vor Herodes warnen, wenn in der Tat sie schon Pläne geschmiedet haben, Jesus zu töten. Warum machen die das? Sie hatten nur noch nicht den richtigen Weg dazu gefunden, Jesus weg aus der Geschichte herauszuziehen, aber es würde für sie am leichtesten sein, wenn Jesus das Gebiet der Macht verlassen würde und sich zu einem unbedeutenden Ort sich zurückziehen würde. Dann, wenn es ihnen möglich wäre, das richtige Mittel zu finden, das ihn loszuwerden, würde es dann kein großer Aufruhr geben. Also möglich, Jesus weit weggehen von Jerusalem und dann werden wir sehen, was wir mit dir machen. Keine Aufruhr, ganz ruhig, nach Sibirien auswandern lassen. Weit weg von Moskau, oder? Wir verstehen das ganz gut, glaube ich. Denn die Anwesenheit Jesu berührte die Machtstrukturen zwischen den jüdischen Führern und Herodes. Jesus hat nicht nur ein Königreich begonnen, in dem er als König erschien. Er hat sich auch als Tempel bezeichnet. Und das war die Text, die wir schon gehört haben heute. Jesus hat die römische Regierung und den jetzigen Tempelkult bedroht. Beide Seiten. Und später, wenn man geht in Richtung Karfreitag, wollte Pilatus seine neue Freundschaft mit Herodes nicht riskieren. Und Pilatus fragt die Menschenmenge, hier ist euer König. Und die Menschen antworten, wir haben keinen König außer Caesar. Jesus hatte die Tische der Geldwechsler umgeworfen und damit das Gericht über das jetzige religiöse System ausgesprochen. Es ist umgeworfen. Die jüdischen Führer beobachteten, dass Jesus ihre Position in Frage stellte in Verbindung mit der Machtstruktur. Und Herodes spürte den moralischen Druck von Jesus' Gegenwart. Es ist interessant, nur zu reflektieren, dass wir, wenn wir eine Position nehmen als Christ, können von beiden Seiten vielleicht Druck spüren, von allerlei Machtstrukturen, in denen wir leben, religiöse und politische Machtstrukturen, wer weiß. Jesus kritisierten, wie die Regierenden mit Tricks arbeiten und keine ehrliche Regierung auf die Beine stellten. Korruption steckte in einem Führer, der sich als Fuchs zeigte. Das sagt alles. Er ist ein Fuchs. Das wissen wir alle, was das bedeutet. Die Pharisäer wollten, dass Jesus sterben sollte, doch nicht in Jerusalem, dem religiösen und politischen Zentrum. Und Jesus, er nimmt das Bild der Henne. Er nimmt das Bild der Henne auf, um sich selbst zu definieren. Die Sehnsucht unseres Herrn bestand darin, liebend seine Leute unter seine Flügel zu bringen. Und dies war der Angriff auf die römische Regierungsform, weil was hat die Römer immer gemacht? Teile und Siege, also meistens immer die Leute zu spalten. Diese spalterische Art ist auch ein Weg, Macht zu bekommen. Und das hat die Römer gemacht. Jesus hat immer Machtstrukturen kritisiert, die diese Form benutzen, denn er versuchte, die Leute zu versammeln, zusammenzubringen und zu vereinen unter seiner Autorität. Und so ist es Jesus eine Bedrohung gegenüber dem jüdischen Führern und ihrer elitären religiösen Struktur gewesen, beide Seiten. Erstmal die Römer, Teile und Siege, das wollte Jesus nicht, er wollte sammeln. Und hier, er bringt die in Exil Lebende zurück in den Hühnerstall. Wenn man überlegt, welche Leute, welche Menschen Jesus begegnet hat, viele von diesen Menschen waren an die Außenseiten von den ganzen Sozialstrukturen. Leprakranke waren ausgestoßen. Andere auch. Wie konnte man solche Leute zurückbringen? Er heilt die Menschen, die nicht rein sind. Da waren viele Gründe, warum jemand nicht rein sein könnte. Und Jesus hat Leute geheilt. Er befreit zum Beispiel die Zolleinnehmer von ihrer korrupten Arbeit. Das muss man auch sagen. Er hat die befreit. Er richtet Prostituierte wieder auf zu einer neuen Lebensqualität. Jesus tat diese Wunder als ein Weg, Menschen wieder zurückzubringen. Das ist eine schöne Aufgabe für uns als Gemeinden, Menschen zurückzubringen, in eine Gemeinschaft hineinzubringen, wo es möglich ist, miteinander zu sein. Wir brauchen das mehr als je zuvor in einer Welt, wo vieles wird um große Imperium gehen. Was können wir dagegen stellen? Eine Gemeinschaft, die zueinander hält, die mit Jesus unterwegs ist. Wir können einander in diese Qualität stärken. Das ist, wo unsere Erlösung ist, muss man sagen. Und das war die Kritik der Pharisäer an Jesus. Wie kannst du mit Ausgestoßenem zusammensitzen? Hör mal, wie kannst du mit solchen Leuten essen? Die sind unrein. Warum haben deine Jünger nicht die Hände gewaschen, wie es sich gehört? Und solche Sachen. Auch diese Art, mit Menschen umzugehen, griff die römische Verhaltenskodex auch an. Weil jegliche Einheit der jüdischen Menschen würde das harsche Gesetz der Römer schwächen. Bloß nicht eine Gruppe von Menschen zusammenbringen, die wächst und wächst und wächst und eine Gefahr für die Struktur sein könnte. Die Art der Todesstrafe durch Kreuzigung zeigte ihre Brutalität. Es war eine bewusste, ausgesuchte Art zu sagen, mach gar nichts gegen die Stadt, so landest du da am Kreuz. Menschen bis zum Ende zu foltern und Rebellen umzubringen, demonstrierte die römische Macht und ließ die Menschen es fühlen. Und das erkennen wir auch in unserer Welt heute, wie viele Machtstrukturen versuchen, alle Gegenwind zu quetschen. Dies waren die Mittel, mit denen sie Jerusalem regierten. Doch Jesus zog es vor, Menschen zu sammeln. Und guck mal am Palmsonntag, wir kommen näher an diesen Sonntag. Was für eine Menschenmenge Jesus nachgegangen sind. Das war eine Bedrohung von beiden Seiten damals. Und Jesus bestand darauf, dies in Jerusalem zu tun, denn Jerusalem hatte Bedeutung für beide Seiten. Rom und die Juden. Jesus stand in der prophetischen Tradition. Andere prophetische Stimmen hatten den Staat und die Religion angegriffen und sie starben deshalb in Jerusalem. Jesus wusste, dass er in Jerusalem sein Leben lassen würde und nirgends woanders. Und doch würde er lieber Jerusalem zusammenführen, als dort zu sterben. Das muss man immer wieder betonen. Er wollte nicht unbedingt sterben. Er wollte eher die Menschen zusammenzubringen, am Leben zu erhalten. Er würde viel lieber die Menschen in das Reich Gottes hineinlieben, als sein Leben verlieren. Und deshalb weint er über das, was noch nicht geschehen ist. So wie hier die Geschichte eine Henne auf einem Hühnerhof. Ein Bauer erzählt die Geschichte, wie ein Feuer seine Scheune niederbrannt hat. Alles war vernichtet. Als er durch diese ausgebrannte Hühnerstall und diese ganze Scheune ging, schaut er rum und bemerkte auf dem Boden eine verbrannte Henne an dem Boden von der Scheune liegen. Er sah, dass die Federn angebrannt waren, braun und versengt, aber dann hat er seinen Ohren nicht getraut, er hörte ein Piepen und sah, wie unter den Flügel der Henne vier kleine Küken hervorkamen. Die Mutter Henne hatte die Küken gerettet, aber sie hatte ihr Leben in diesem Prozess verloren. Ja, Jesus wusste, in Jerusalem würde das Feuer brennen. Er würde sterben, aber mit ausgebreiteten Armen würde er seine Küken, die Jungen, retten und uns auch. Die Menschen in Jerusalem würden nur ihn sehen, sagt er, wenn sie rufen könnten, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und viele Menschen rufen diesen Satz aus, als Jesus damals in die Stadt Jerusalem am Palmsonntag hineinkam. Leider war das nur eine Minderheit. Und Jesus weint in Lukas weiter, Kapitel 19, 41 bis 44, als sie jedoch Jerusalem näherten und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Stell dir mal vor, du kommst mit dieser Menschenmenge nach Jerusalem und du siehst den Stadt und du fängst an zu weinen. Wie sehr wünschte ich, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden. Doch nun ist es zu spät. Und der Friede bleibt dir fremd. Nicht mehr lange und deine Feinde werden ein Wahlrings um euch aufschütten, sich einkreisen und gegen dich vorrücken. Sie werden dich und deine Kinder dem Erdboden gleich machen und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, die Gott dir geboten hat, nicht ergriffen hast. Da alle Küken sich weigerte, versammelt zu werden, werden alle verloren gehen. Bei den vielen Krisen, die wir haben, gibt es einige Menschen, und ich habe einen Rabbi gehört in einer bestimmten Situation, und er hat gesagt, die Krisen, die wir jetzt haben, entweder wir alle arbeiten zusammen und werden überleben, oder wir tun das nicht und wir werden es nicht. Diese Zusammenkommen und miteinander was zu machen, ist sehr, sehr wichtig. Und in dieser Geschichte ist es nicht geschehen. Und die Zeit ist dann verloren gegangen. Jesus wird sterben, dies aber in Jerusalem. Und unser Text spricht davon, welchen Weg Jesus nehmen würde. Eine Frau namens Barbara Taylor sagt, wenn du je jemand geliebt hast, den du nicht beschützen konntest, den verstehst du auch die Tiefe der Klage Jesu. Alles, was du tun kannst, ist deine Arme zu öffnen. Du kannst niemand zwingen, in deine Arme zu laufen. Mittlerweile ist dies die verwundbarste Position in der Welt, Flügel ausgestreckt und die Brust zeigen. Aber wenn du das meinst, was du sagst, dann ist dies die Position, die du einnimmst. Heute haben wir die Möglichkeit, diese Worte von Jesus wahrzunehmen, dass er uns einlädt, in seine Arme zu kommen. Ist das nicht toll? Er lädt uns ein und wir können zu ihm kommen und unter seine Flügeln Zuflucht finden, Schutz finden, Vergebung finden. All das, wonach wir Sehnsucht haben. Ist das nicht toll? Lass uns kurz miteinander beten. Herr, wir danken dir heute Morgen für diesen Text. Es bringt uns in die Geschehnisse unserer Zeiten. Wir sind in irgendwie eine Zeit, wo viel Gewalt benutzt wird, viel Geschrei, viel Unruhe, all diese Dinge, die uns bewegen als Menschen in diese Zeiten. Aber du rufst uns zu, komm zu mir, ich will euch Schutz geben. Ich will euch das geben, was ihr braucht in diese Zeit, wo alles so unsicher ist. Ich bitte, Herr, dass du uns hilfst, wirklich zu dir zu rennen, in deinen Armen hinein zu rennen, damit du uns umarmen kannst und deshalb Schutz geben. Wir danken dir für dein Wort und ich bitte, Herr, wo irgendwas nicht hilfreich ist, lass es von unserem Gedächtnis weggehen. Und wo irgendwas wahr ist, was wir behalten sollen, möge dein Geist uns daran erinnern. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. Ich glaube, wir wollen ein Lied noch singen.